HR-Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Es war ein bewegtes Jahr für Hongkong. Und auch für 2020 sieht es bislang nicht so aus, dass es wesentlich ruhiger weitergeht. Seit etwa einem halben Jahr hält die pro-demokratische Bewegung Hongkong in Atem. Ausgelöst durch ein inzwischen fast vergessenes Auslieferungsgesetz haben sich erste Proteste inzwischen zu einer Massenbewegung entwickelt, die immer häufiger auch in Gewalt ausartet. Spätestens seit dem überwältigenden Wahlsieg pro-demokratischer Kandidatinnen und Kandidaten bei der Hongkonger Kommunalwahl Ende November ist klar, so schnell wird die autonom regierte chinesische Sonderverwaltungsregion nicht zur Ruhe kommen. Unsere Korrespondentin Ruth Kirchner mit einem Rückblick auf das alte und einem Ausblick auf das neue Jahr in Hongkong.
In Hongkong geht es um große Fragen, um Freiheit und Nationalismus, um Grundwerte, um die ideologischen Gräben zwischen den liberalen westlichen Gesellschaften und dem autoritär-diktatorischen Gesellschaftsmodell der Kommunistischen Partei Chinas. Anders als die Menschen in Festlandchina genießen die Hongkonger viele Bürgerrechte, fürchten aber um genau diese Freiheiten. Dabei hat es nicht mit großen politischen Fragen angefangen, sondern mit einem Mord. Letztes Jahr soll der damals 19-jährige Chan Kong-tai in Taiwan seine schwangere Freundin getötet haben. Anschließend floh er zurück in seine Heimat Hongkong. Da es zwischen Hongkong und Taiwan kein Auslieferungsabkommen gibt, kann Chan bis heute nicht nach Taipeh überstellt und dort vor Gericht gestellt werden. Unter Berufung auf diesen Mordfall wollte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam ein Gesetz durchdrücken, das erstmals die Auslieferung von Verdächtigen nach Taiwan, Macau und Festlandchina ermöglicht hätte. Doch nach Jahren der schleichenden Aushöhlung des Prinzips »Ein Land, zwei Systeme« war der Gesetzentwurf für viele Hongkonger das Symbol für den übergriffigen langen Arm aus Peking. Chinas Gerichte werden von der Kommunistischen Partei kontrolliert. Hongkong hat eine unabhängige Justiz. Mit diesem Gesetz, so die Angst, würden Hongkongs Bürger der chinesischen Willkür ausgeliefert. Dass Anfang Dezember erneut Hunderttausende friedlich auf die Straße gingen, zeigt, die Protestbewegung hat viel Rückhalt, trotz der schweren Zusammenstöße der letzten Monate, trotz der Gewalt und des Chaos, das die Aktionen eines radikalen Kerns der Aktivisten zeitweise angerichtet haben. Es flogen Steine und Brandsätze, Geschäfte wurden zertrümmert, Straßenbarrikaden gingen in Flammen auf, U-Bahnen fuhren nicht mehr, die Schulen blieben zu. Zeitweise lagen Tränengasschwaden über ganzen Straßenzügen. Mehrere Hochschulen, zuletzt die Polytechnische Universität, wurden unter den Augen der internationalen Medien besetzt, eingekesselt, dann geräumt. Hongkong hat harte Monate hinter sich und bleibt doch eine gespaltene Stadt. Der Riss geht durch Familien, durch Generationen. Die Stadt ist polarisiert. Denn es gibt auch harsche Kritik. Regina Ip etwa, eine der führenden Konservativen und Vorsitzende der Peking-treuen New People's Party, ist empört über die Gewalt auf den Straßen der sonst so friedlichen Wirtschafts- und Finanzmetropole. Sie wirft den radikalen Demonstranten eine faschistoide Haltung vor.
It's a great shame.
Es ist eine Schande, dass diese Leute, die vorgeben, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, unsere Universitäten zerstören. Sie machen aus unseren Universitäten Waffenlager, stellen tödliche Brandsätze her. Auf den Campusen gibt es einen neuen Faschismus. Ich meine damit die Angriffe auf chinesische Studenten vom Festland und die Zerstörung von Geschäften, die Verbindungen mit China haben. Das ist eine Schande. Und ist das Gegenteil der demokratischen Werte, die diese Demonstranten vorgeben zu vertreten.
Harte Vorwürfe, die andere so nicht übernehmen wollen. Deutlich gemäßigter die Kritik von Händlern und Gewerbetreibenden. Sie fürchten vor allem um ihre Geschäfte. Wegen des verlangsamten Wachstums in China läuft die Hongkonger Wirtschaft nicht rund. Aber wegen der Proteste bleiben seit dem Sommer auch die Touristen weg, vor allem die Festlandchinesen. Zu spüren bekommen das nicht nur die Luxusläden im Zentrum, Gucci, Versace, Armani, sondern auch Händler an der Peripherie. Zum Beispiel im Stadtteil Sham Shui Po. Gleich neben einem kleinen Straßenmarkt, wo Billigklamotten und Kurzwaren gehandelt werden, verkaufen der alte Herr Wu und sein Sohn seit Jahren Hochzeitsschmuck. Breite Armreifen aus Gold, große Geschmeide mit Schweinemotiven, ein Symbol für reichen Kindersegen. Doch seit die Proteste im Sommer auch Sham Shui Po erreichten, sind die Umsätze eingebrochen.
Es kommen viel weniger chinesische Kunden. Das Geschäft läuft nicht gut. Vor den Protesten war das viel besser.
Auf die Proteste der vor allem jungen Hongkonger angesprochen, gerät sein Sohn Patchy, immerhin auch schon 60, in Fahrt.
Was diese Kids machen, ist doch Blödsinn. Die können doch gar nicht selbstständig denken. Die werden vom Ausland angestiftet, von den USA. Die werden bezahlt, um Unruhe zu stiften. Diese Kids haben völlig falsche Vorstellungen.
Für seine Behauptungen gibt es keine Beweise. Aber in den Staatsmedien in Festlandchina wird dem Ausland, vor allem den USA, regelmäßig vorgeworfen, die Proteste in der Sonderverwaltungszone organisatorisch und finanziell zu unterstützen. Manche Hongkonger Politiker argumentieren ähnlich. Aber Fakt ist, das Peking-freundliche Lager kann nicht im gleichen Maße mobilisieren wie die Protestbewegung. Besonders augenfällig, die Peking-Befürworter sind eher älter, die Demokratiebewegung von jungen Leuten geprägt, Schüler, Studierende, junge Angestellte, Angehörige der Mittelschicht. Demonstriert wird im prodemokratischen Lager mit Gesichtsmasken, die Nase und Mund verdecken. Ein zeitweiliges Vermummungsverbot wird ignoriert. Die Anonymität der Bewegung ist ihre Stärke und Schwäche zugleich. Es gibt keine Führungspersonen, keine identifizierbaren Sprecher. Zwar halten Vertreter der Protestbewegung regelmäßig sogenannte Bürgerpressekonferenzen ab. Anfang Dezember etwa sprach im Zentrum Hongkongs ein Vermummter über die Gefahren von Tränengas, redete über eine humanitäre Krise und bezeichnete die Stadt als Gaskammer. Für Fragen stand er nicht zur Verfügung. Die Anonymität hat einen Grund. 2014, nach den Regenschirmprotesten für mehr Demokratie, wurden im Anschluss zentrale Figuren vor Gericht gestellt. Aus diesen Erfahrungen hat die neue Protestbewegung gelernt. Bekannte Gesichter wie der 22-jährige Joshua Wong, 2014 einer der prominentesten Vertreter der Demokratiebewegung, sind eine Ausnahme. Er tritt zwar öffentlich auf, aber Joshua Wong findet im Ausland mehr Beachtung als in Hongkong, wo er eine Randfigur bleibt.
Protester will speak for themselves.
Die Protestierenden sprechen für sich selbst. Ich spreche nur als Hongkonger Bürger und hoffe, dass die Stimme Hongkongs auch international gehört wird.
Hongkong people being heard in the international community.
Ein Problem der Protestbewegung: Es gibt niemanden, der Verantwortung übernimmt oder die Demonstrationen in politisches Handeln überführen könnte. Das Spektrum reicht von radikalen, gewaltbereiten Aktivisten bis zu gemäßigteren Kräften, die in den prodemokratischen Parteien aktiv sind, aber eben nicht für die gesamte Bewegung sprechen können. Das ist auf der Seite der Kontrahenten, die Hongkonger Regierung, die Polizei und die Führung in Peking, anders. Sie haben eine klare Strategie. Was Regierungschefin Carrie Lam politisch nicht lösen kann oder will, lässt sie auf den Straßen Hongkongs ausfechten. Die Statistik der örtlichen Polizeibehörde liest sich ernüchternd. 6.000 Festnahmen seit Juni, knapp 1.000 Anklageerhebungen, 16.000 Kanister Tränengas hat die Polizei seit dem Frühsommer abgefeuert und 10.000 Gummigeschosse. Demonstrationen verbieten, bekämpfen, wegknüppeln. Das Vorgehen der Polizei empfinden viele Hongkonger als skandalös, so wie dieser 30-Jährige.
Sie halten sich einfach nicht an die Gesetze. Sie verhaften willkürlich Leute. Mit dieser Polizei gibt es weder Recht noch Ordnung in Hongkong.
Eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt zählt zu den zentralen Forderungen der Protestbewegung. Aber ob es wegen der Polizeieinsätze wirklich Tote gegeben hat, wie viele Demonstranten behaupten, ist unklar. Auch der Fall Alex Chow ist ungeklärt. Chow wird von der Bewegung wie ein Märtyrer behandelt. Der 22-Jährige stürzte Anfang November vom Deck eines Parkhauses und starb später an seinen schweren Verletzungen. War er auf der Flucht vor der Polizei geschubst worden? Oder war sein Tod ein tragischer Unfall? Die genauen Umstände sind weiter im Dunkeln. Schon wegen des tiefen Misstrauens gegen die Polizei wäre eine unabhängige Untersuchung wichtig. Nur Regierungschefin Carrie Lam mauert. Das demokratische Lager sieht sich weiter im Aufwind, zumal demokratische Parteien bei den einzig wirklich demokratischen Wahlen in Hongkong, den Bezirkswahlen Ende November, fast 90% der Sitze in den 18 Bezirksräten gewannen. Deren politischer Einfluss ist zwar gering, aber die Symbolkraft der Abstimmung war groß, sagt der neu gewählte Bezirksrat Calvin Lam, der keiner Partei, aber dem prodemokratischen Lager angehört.
Die Bürger haben sehr deutlich gemacht, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die Regierung mit den Protesten der letzten Monate umgegangen ist. Die Menschen in Hongkong sollten das Wahlergebnis jetzt auch als Druckmittel nutzen, um mehr Demokratie in der Zukunft zu fordern.
Die neuen Bezirksräte selbst haben nicht die Macht, politische Reformen durchzusetzen. Sie sind für lokale Angelegenheiten zuständig, nicht für politische Grundsatzentscheidungen. In der Protestbewegung wurden die Ergebnisse der Bezirkswahlen daher zwar mit Jubel aufgenommen, aber an ihren konkreten Forderungen nach Veränderungen des politisch-institutionellen Systems Hongkongs ändern die Wahlen nichts, sagt etwa diese junge Frau.
Denn es geht um die Probleme des gesamten politischen Systems, um die Wahlen zum Legislativrat, um die Wahl des Regierungschefs. Wir haben unsere Ziele noch lange nicht erreicht.
Konkret geht es etwa um den Posten des Regierungschefs. Dieser wird in Hongkong nicht durch allgemeine Wahlen bestimmt. Das macht ein Wahlkomitee. Die Kandidaten müssen zuvor von Peking abgenickt werden. Und im Legislativrat wird nur die Hälfte der Sitze frei gewählt. Dennoch haben die Bezirkswahlen neue Perspektiven eröffnet, auf lokaler Ebene, vielleicht sogar darüber hinaus. Das sagt zumindest Christine Loh. Sie selbst will sich weder vom prodemokratischen noch vom Peking-freundlichen Lager vereinnahmen lassen. Inmitten der aufgeheizten, polarisierten Stimmung appelliert die frühere Abgeordnete im Legislativrat und Mitglied in der Vorgängerregierung Lams an alle Parteien, jetzt zusammenzuarbeiten.
Wenn man an diesem besonderen Punkt ist, an dem so viel Energie freigesetzt wurde und die Leute darauf warten, dass etwas geschieht, vielleicht sogar Peking erkennt, dass es eine andere Strategie braucht, das sind Zeitpunkte, an denen sich neue Möglichkeiten auftun. Diese Chancen darf man nicht durch Dummheiten verspielen.
Don't close them down by being stupid.
Loh setzt auf die Zivilgesellschaft, auf einen breiten Dialog über die Zukunft der Stadt. Was für eine Stadt will Hongkong sein? Noch ist sie wichtig für China als Finanzplatz, als Scharnier zwischen dem chinesischen Staatskapitalismus und den Weltfinanzmärkten. Schon deshalb gilt ja ein Eingreifen Pekings, etwa militärisch, nach wie vor als unwahrscheinlich. Aber wie lange noch?
Ich denke, was die große politische Frage der Beziehungen zwischen Hongkong und Peking angeht, müssen wir in Hongkong akzeptieren, dass ein Dialog mit Peking wichtig ist. Wir haben das System ein Land, zwei Systeme. Wir in Hongkong schauen vor allem darauf, wie wir zwei Systeme erhalten können. Peking legt die Betonung auf ein Land. Wir kommen nur voran, wenn wir auch hier in Hongkong über ein Land nachdenken.
Ein Land? Damit können die Demonstranten nichts anfangen. Kaum einer fordert die Unabhängigkeit Hongkongs, aber mit China identifizieren mag sich niemand. Vor allem aber in der entscheidenden Grundsatzfrage gibt es keine Annäherung. China will keine freien Wahlen in Hongkong, will auch in Zukunft maßgeblich mitbestimmen, wer in der Stadt das Sagen hat. Zugleich dehnt Peking seinen Einfluss auf Hongkong aus, auf gesellschaftlich-wirtschaftlicher Ebene. In den Schulen, bei der Gestaltung der Lehrpläne, an den Unis, in der Wirtschaft. Wir verlieren unsere Freiheit schleichend, Stück für Stück, heißt es oft in Hongkong. Der Druck Pekings werde nach dem Protestjahr 2019 weiter steigen, fürchtet auch der neue Bezirksrat Calvin Lam.
Die Eingriffe Pekings in die bürgerlichen Freiheiten Hongkongs, die könnten jetzt noch stärker werden. Ähnlich wie 2014 nach den Regenschirmprotesten. Die Kommunistische Partei hat sich ja nicht geändert. Sie will Ordnung und Kontrolle. Mit demokratischen Ideen wird sie sich nicht anfreunden.
Letztlich laufen die Fäden immer in Peking zusammen. Und dort heißt es, Hongkong ist Teil von China. Was heißen soll? Keine Zugeständnisse, egal wie viele Menschen auf die Straße gehen.
Die Proteste gehen weiter. Auch für das neue Jahr sieht es nicht so aus, dass Hongkong zur Ruhe kommen wird. Das war die Reportage in HR Info von unserer Korrespondentin Ruth Kirchner. Mein Name ist Liane Stahl und die Sendung finden Sie auch bei uns im Internet auf hrinforadio.de.